Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Unfassbar, wie schnell diese Formel-1-Saison irgendwie voranschreitet. Wir sind kurz vor Rennen 5. China steht auf dem Programm. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Peter, Sandra und ich wieder miteinander verbunden. Alle drei, ist ja echt selten, dass wir alle drei in Deutschland sind, so ungefähr. Müssen wir ja fast klar so sagen. Wieder mit Teams. Also das heißt, wir sehen uns alle gegenseitig, wenn wir miteinander sprechen. Peter in Hamburg. Ich in München und Sandra, du auch. Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Freue mich. Ich habe euch irgendwie ewig nicht mehr gesehen. Kann das sein?
Ja, das stimmt. Ja, du bist jetzt ein bisschen bei der MotoGP ausgeliehen gewesen jetzt am Wochenende, ne?
Ja, das stimmt, aber tatsächlich fällt mir gerade auf, nachdem ich ja nur beim Saisonstart auch mit vor Ort war, dass ich euch irgendwie ewig nicht mehr persönlich gesehen habe. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich euch sehen kann.
Aber ich bin ja auch der Einzige, der da irgendwo in der Weltgeschichte gerade rummarschiert. In Australien, jetzt Japan als letztes und jetzt kommt der letzte der drei Grand Prix, wo ich dann tatsächlich alleine unterwegs bin in China. Habe übrigens alle Vorkehrungen getroffen. Wir haben ja tatsächlich einen Visum gebraucht. Braucht man eigentlich nicht. Zwischen China und Deutschland gibt es ja dieses Abkommen mittlerweile, dass die Einreise wieder erleichtert wird. Also wer als Tourist jetzt rübergeht oder auch als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, der braucht nun nicht ein Visum beantragen. Für uns galt aber die Empfehlung seitens der Formel 1 als Journalist, ein Visum zu beantragen, hat ein bisschen gedauert. Musste ein paar Mal hin und her gurken zum Konsulat hier in Hamburg und wieder zurück. Aber die gute Nachricht, ich habe es, das Visum. Und werde da jetzt auch ohne Probleme einreisen können. Habe heute nur von Tobi gehört, unserem Kameramann, der ja schon vor Ort ist, dass es dann aber auch hilft, die Akkreditierung dabei zu haben. Weil wenn die Chinesen hören, Journalist, dann werden sie dann doch kurz mal aufmerksam und fragen, warum, weshalb, wieso, was da los ist. Und dann ist die letzte Ausfahrt sozusagen die Formel 1 Akkreditierung, und dann geht's wohl problemlos. Aber ja, wie gesagt, also auch diese kleinen Hürdchen sind genommen, also von daher kann's dann losgehen am Dienstag um, ich weiß gar nicht, 14 Uhr oder sowas, fliege ich über Istanbul nach Shanghai.
Wie lange hast du Umsteigezeit? Weißt du das?
Ich glaube, es sind so 3-4 Stunden, irgendwie sowas. Ich meine 3 Stunden, also relativ easy. Aber jetzt auch in dem Fall reise ich mit Handgepäck, weil es ja immer diese alleinstehenden Rennen sind. Das geht eigentlich ganz gut. Ich werde immer gefragt, wie ich das mache mit so einem kleinen Koffer. Aber meine Rettung ist immer dieser Anzugsack, den ich habe. Da passt viel rein. Den habe ich jetzt seit einigen Jahren. Der war nicht ganz so günstig, aber war eine gute Investition, weil ich da dann mehr oder weniger immer diese On-Air, also die Kluften drin habe, die ich für die Sendung anziehe, mit dabei habe und in dem Koffer dann wirklich nur Schuhe, Unterhosen, Socken und noch so ein bisschen Nebengedöns dabei ist. Und von daher haut das immer ganz gut hin und man mindert dann doch die Gefahr, dass das Gepäck nicht mit ankommt und man dann möglicherweise in Shanghai oder noch schlimmer, glaube ich, wäre es gewesen, in Suzuka.
Sascha, hörst du ihn noch?
Nee, jetzt war er weg. Weiß nicht. Das, vielleicht hat ihn irgendjemand aus China abgehört und ihn deswegen jetzt abgewürgt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, er ist auch eingefroren.
Ja, er ist eingefroren. Vielleicht kommt er nachher nochmal dazu. Wir machen einfach weiter. Macht ja nichts.
Ich hatte eigentlich auch nur deswegen gefragt, weil ich jetzt Anfang des Jahres auch mal über Istanbul geflogen bin und hatte 1 Stunde 10 Umsteigezeit. Oh. Und mit wirklich fliegenden, wehenden Schrittes quer durch diesen Flughafen habe ich den Flieger fast nicht geschafft. Deswegen habe ich kurz mal gefragt, aber bei 3 Stunden, glaube ich, ist der Peter safe, das schafft er.
Ja, das müsste normalerweise passieren. Ich schreibe ihm gerade mal, dass er sich nochmal einwählen soll. Und wir reden einfach noch ein bisschen weiter. Ja, also China war ja jetzt eine lange Zeit nicht auf dem Kalender. Seit, ich glaube, 4 Jahre haben sie ausgesetzt, aus diversen Gründen, beziehungsweise eigentlich ja immer wegen Corona, sind wir ehrlich. Zuerst natürlich klar, akuter Fall, und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man sich dann durchringen konnte, auch andere Menschen außer Chinesen reinzulassen. Bin echt gespannt, in was für einem Zustand die Strecke ist. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Sandra, ne? Weil ich habe so meine Befürchtungen, um ehrlich zu sein.
Ja, ich ehrlich gesagt auch. Und ich war ja 2019, als es eben das letzte Mal noch im Kalender war, vor dieser Corona-Zeit war ich ja mit vor Ort. Und auch schon, also es war ja jetzt nicht so, als wäre 2019 da alles brandneu gewesen, ne? Das war ja eh schon auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenn du dann auch noch Jahre hast, wo da im Prinzip gar nichts passiert, da bin ich auch sehr gespannt. Kommt halt natürlich auch drauf an, wie stark sie jetzt da im Vorfeld natürlich auch nochmal rangegangen sind, ne, an die ganze Strecke. Weil es geht ja auch nicht nur um die Strecke, sondern ja auch um die ganzen Gebäude drumherum und wo man untergebracht ist etc. Das muss ja auch alles irgendwie ein bisschen im Betrieb normalerweise gehalten werden. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was der Peter dann auch berichtet, von wenn er dann vor Ort ist, nach vor Ort geschafft hat. Aber was glaubst du, Strecke? Haben sie da noch mal was gemacht oder meinst du, dass die jetzt einfach 4 Jahre brach gelegen hat?
Also was ich so gehört habe, ist, dass da schon auch Rennen stattgefunden haben. Allerdings halt so Rennen aus der chinesischen GT-Serie. Also das war das, was da war. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Strecke jetzt nicht im allerbesten Zustand ist. Aber sie wird schon so befahrbar sein, dass man mit einem Formel-1-Auto dorthin kann. Also die FIA ist da ja und die Formel 1 natürlich auch schon in den letzten Monaten vor Ort gewesen, um sich das nochmal anzugucken, um dann zu sagen, passt das so von den äußeren Bedingungen. Deswegen wird schon okay sein, aber klar, es ist für die Teams auf jeden Fall eine Grauzone, ne? Ohne jetzt genau zu wissen, wie es da ausschaut. Jetzt schreibt er gerade eine WhatsApp, ich bin drin, seht ihr mich? Nee, der ist irgendeinem anderen, der ist, glaube ich, in einem anderen Meeting drin.
Also ich sehe ihn schon noch, aber jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr. Jetzt ist er wieder da.
Ist er da?
Ich bin da. Hört ihr mich?
Jetzt ist er wieder da. Dich.
Da ist
der
er.
Peter.
Ja, aber
Peter.
Ich höre euch auch schon die ganze Zeit jetzt wieder. Aber gut.
Ach echt?
Warte einen Moment.
Wir sehen ihn nicht mehr. Aber ja, gut, wir haben gerade schon gesagt, Peter, das ist vielleicht schon, weißt du, du hast gesagt, es fing an mit deinem Journalistenvisum und auf einmal warst du weg. Also wer weiß, was da dahinter steckte.
Ja. Musstest du deine Telefonnummer angeben?
Ich musste alles angeben. Also das ist dann schon echt auch ein sehr ausführlicher Fragebogen, den man zunächst mal ausfüllen muss, was die Eltern beruflich machen und dieses und jenes und das. Also das war schon sehr ausführlich. Ich bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe, war auch schon wirklich einigermaßen zeitaufwendig. Übrigens, weil ihr gerade über die Strecke gesprochen habt, ich habe gehört, dass zumindest jetzt mal auch, ich war noch nie da, in Shanghai selbst nicht und natürlich demzufolge auch nicht an der Strecke. Ich habe gehört, dass der TV-Compound, also da, wo wir uns jetzt aufhalten als Journalisten, näher rangerückt ist wieder an die Strecke. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wir da ja auch hier oder da weite Strecken zurückzulegen haben, um dann wirklich auch an den Ort des Geschehens zu kommen. Also das habe ich zumindest schon mal aufgenommen. Wie es um die Strecke selbst aussieht, bin ich gespannt, wenn wir jetzt ab Mittwochnachmittag da sind, da dann mal einen Eindruck zu bekommen. Ich weiß es nur von meinem Bruder, der lange in Shanghai gelebt hat und jetzt beruflich letzte Woche auch wieder dort gewesen ist. Er hat gesagt, dass es sich ja auch schon grundsätzlich einfach sehr verändert hat, ne? Von 2019, vor der Corona-Zeit bis jetzt. Also das ist schon, da ist schon viel passiert. Die ganzen Expats, also die Arbeiter, die man holt aus dem Ausland, Facharbeiter, die sind nicht mehr in so großer Zahl und Nummer vor Ort, weil die natürlich auch während dieser strikten Corona-Zeit in China viele das Land verlassen haben und auch viele einfach auch nicht mehr zurückkommen wollen, weil es damals schon zum Teil auch sehr, sehr schräg gelaufen ist. Und man das ja auch hier so in den Medien mitbekommen hat, wie knallhart die chinesische Regierung da auch mit der Pandemie umgegangen ist. Das hält viele zurück und deswegen ist es wohl etwas verändert. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, habe leider den Vergleich jetzt nicht. Lass mich da auf was Neues ein. Hab nur jetzt hier und da auch schon ein bisschen was gesehen von gehört von Tobi. Der hat gesagt, dass er schon auch auf dem Weg hin zum Hotel und die Hotelanlage auch selbst wohl alles relativ trist und grau ist. Also ich lasse mich mal überraschen.
Ja gut, aber trist und grau war es 2019 auch. Also ich weiß nicht, ob ihr im gleichen Hotel seid, aber
es ist immer die Frage, wo man halt ist, ne? Also ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast schon mal drüber berichtet. Das Ding ist, ich hatte die Phase schon, als wir in Shanghai direkt waren, Downtown, also relativ nah an dem Zentrum, das für die Touristen, ja, das ist schon eine atemberaubende Stadt, Shanghai. Also wenn man jetzt sagt, Shanghai ist irgendwie trist und grau, dann stimmt es vielleicht mit dem Smog und mit dem Wetter, aber wenn du natürlich in diesen Touristenhochburgen bist, dort direkt am Band, ja, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend und toll und gehört mit Sicherheit zu den faszinierendsten Städten in der Welt. Ja, das ist definitiv so. Und wenn du dort bist und man sagt dir nicht, du bist jetzt in China, dann wirst du es nicht so wirklich erstmal erkennen. Klar, man sieht die Schriftzeichen und so und klar, großteils Chinesen völlig überraschenderweise, die rumlaufen, aber rein von den Bauten her und wie es so ist, ja, meinst du, könnte man auch sagen, du bist jetzt irgendwo in den USA oder in Japan, in Tokio oder was auch immer. Also das ist halt einfach eine riesen, riesen Stadt. Das ist so. Und ja, mit tollen Hotels. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, habe ich letzte Woche drüber gesprochen oder als wir im Meeting waren mit der ganzen Gruppe, ich habe jetzt keine Ahnung, aber es gibt da ein Hotel, ich glaube 64. Stock, da waren wir in den, weiß ich, 2013, 2014, 2015 öfter. Da ist oben eine Riesenbar. Und da läuft immer ein Zauberer rum, also zumindest damals. Und der ist von Tisch zu Tisch und hat seine Zaubertricks gezeigt. Werde ich nie vergessen. Und einen kann ich sogar noch. Ich muss mal gucken, ob ich den noch ein bisschen wieder aufwärme.
Dann kann es ja nicht so anspruchsvoll gewesen sein.
Ja, es geht ja bei so vielen Zaubertricks geht es ja nicht darum, dass es anspruchsvoll ist, sondern dass man weiß, wie es geht. Also das ist ja das Entscheidende.
Da bin ich mal gespannt. Das muss man jetzt mal vor der ganzen Truppe dann zeigen.
Ich habe das tatsächlich auch, ich glaube 2014 habe ich das mal gemacht, vor laufender Kamera und mal gucken, ob ich das in diesem Jahr wieder hinbekomme. Ich muss mal schauen, ob ich die Utensilien noch dazu habe.
Ich auch.
Muss mal gucken.
Ein richtiger Heißmacher fürs Wochenende.
Ja, siehst du mal. Ein Zaubertrick. Hervorragend geeignet für den Abspann am Sonntag.
Ja, sehr gut.
2019 waren wir ja leider nicht so direkt in Shanghai, sondern eher so Richtung Strecke, was natürlich auch immer so seine Vorteile hat. Und wir sind da jeden Tag mit der S-Bahn hingefahren. Also ich weiß gar nicht, ob das da ist so vergleichbar mit der S-Bahn. Waren dann so 4 Stationen, die man da fahren musste, konnte dann von dieser S-Bahn-Station auch gemütlich rüberlaufen zur Strecke, zum TV-Compound. War alles nicht so weit, war eigentlich schon ganz cool. Aber da warst du halt natürlich schon so ein bisschen ab vom Schuss, also vom Shanghai Highlife habe ich jetzt auch noch nicht so viel mitbekommen. Daher dann auch mein Eindruck, dass es da schon auch ein bisschen trister war.
Weißt du, was übrigens der Punkt ist, Sascha? Ich meine, wenn du über den Wolken von Shanghai unterwegs gewesen bist, ganz interessant, was mein Bruder Jens mir jetzt erzählt hat, die machen übrigens auch, also das muss ja wahnsinnig aussehen, wenn diese ganze Stadt da beleuchtet ist, auch am Abend. Und das ist wohl auch nicht mehr, das ist nicht mehr so, wie es damals war. Also das ist wohl auch sehr reduziert mittlerweile. Und also es ist nicht mehr, der sagt, dass es nicht mehr ganz so beeindruckend ist, wie es schon mal gewesen ist. Ne?
Ja, so habe ich das abgespeichert. Ne? Also ich habe das schon, ich war da natürlich ein paar Mal abends, waren wir dort ja. Und haben das dann einfach auch mal, musst du dir schon mal angucken. Ne? Das ist schon wirklich sehr beeindruckend.
Prädestiniert dafür. Ich meine, was Sandra sagt, ne, das ist dann, du musst halt immer gucken, wo du bist vom Hotel. Ne? Das habe ich jetzt auch gehört. Wenn du halt in der Stadt bist, dann brauchst du ja Stunden, um durch diesen Verkehr zu kommen. Deswegen ist das Hotel, glaube ich, dieses Mal so Richtung Strecke, aber noch nicht so ganz weit weg oder beziehungsweise jetzt nicht unerreichbar, um ins Zentrum zu kommen. Deswegen werden wir das mit Sicherheit zumindest mal Mittwoch oder auch am Donnerstag mal schaffen, mal in die Stadt zu fahren. Ich würde es auch gerne machen, bevor es dann ja richtig heiß wird, was das Geschehen dann auch auf der Strecke angeht.
Und es ist ja auch unfassbar historisch, ne? Was man vielleicht so im ersten Moment gar nicht so im Blick hat, aber klar, war irgendwie von den Briten ja auch besetzt worden im 19. Jahrhundert, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich kann mich jetzt gerade so, wo wir drüber sprechen, noch dran erinnern, damals, als wir da in der Stadt waren und so eine Leitstadtführung gemacht haben. Da waren diese Opiumkriege, ne? Da ging es darum, irgendwie um Drogen damals schon und übrigens auch Charlie Chaplin war oft in Shanghai. Also da gibt's wirklich ein paar so alte historische Hotels, wo auch die, also wann waren das? 1920 oder sowas um den Dreh rum? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber so um den Dreh war es, glaube ich, als diese Stadt, also der Hotspot war. Da musste man in Shanghai sein, ja, in den 20er Jahren. Ja. Das war unfassbar damals. Aber das ist natürlich nicht mehr so viel da. Jetzt ist sehr modern alles. Und wenn du die Möglichkeit hast, auch mal eine Teezeremonie zu machen, solltest du das auch machen. Das habe ich auch mal gemacht beim Konfuzius-Tempel, den es da gibt. Also das ist auch beruhigend und entschleunigend, schadet auch nicht so dem einen oder anderen. Wo ist eigentlich der Ralf? Nein, egal, das ist eine andere Geschichte.
Auch kein Teetrinker, der Ralf.
Nein,
Das ist ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist für meine Frau.
Aber ja, wollte ich gerade fragen, wie ist denn der Tee angekommen, den du mitgebracht hast aus Japan?
Ja, das ist ja eine Bank. Ne? Ich bringe ja immer den mehr oder weniger den gleichen mit, der sich bewährt hat. Ich glaube, das ist ein Sencha-Tee. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, weil ich wirklich also in den höchsten Ausnahmen mal einen Tee trinke, eher Kaffee. Deswegen kann ich nicht sagen, aber meine Frau ist auf jeden Fall ist happy gewesen. Wir haben uns gut eingedeckt in Tokio.
Sehr gut.
Gute Ausbeute. Und was wird's Richtung des Sportlichen geben? Wie schätzt du es ein, Sascha? Wie bereiten sich die Teams vor auf diese Strecke? Ich habe nur die Worte von Dr. Helmut Marko in Erinnerung nach dem großen Preis von Japan in Richtung Red Bull gesprochen, dass man jetzt alles tun muss, dass man da keine Überraschung erlebt. Ja, was heißt das jetzt für die Teams im Einzelnen? Wie gehen die das an?
Das Ding ist, klar, dass die halt einfach keine aktuellen Daten haben. Ne? Also 4 Jahre ist es her, dass man das letzte Mal fuhr, da waren die Autos noch ganz andere, da war es auch noch das andere Konzept, da sahen die Formel-1-Autos noch ganz anders aus. Die Reifen hatten auch noch eine ganz andere Mischung, es waren noch die 13-Zöller. Mercedes war noch richtig gut, ja, da kommen wir vielleicht auch nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, was da los ist. Also die großen Teams haben auf jeden Fall einen Vorteil, weil die natürlich ganz andere Datenmengen durchlaufen lassen können und viel mehr simulieren können in ihren Fabriken, als das jetzt ein kleines Team wie jetzt Haas zum Beispiel oder auch Williams tun können. Also das ist mit Sicherheit ein Vorteil. Ich bin echt gespannt, ob schon da vielleicht Abgesandte dort waren, auch darüber ja letzte Woche schon gesprochen, die sich da schon mal alles angucken, so wie unser Tobi ja jetzt auch schon da ist, ne, um aufzubauen, ist es bei den Teams definitiv auch schon so. Und deswegen sind natürlich die großen Teams, die Top-Teams im Vorteil. Red Bull logischerweise an erster Stelle zu nennen. Max Verstappen hat da noch nie gewonnen. Bestes Ergebnis war mal ein 3. Platz. Das war, glaube ich, sogar 2019. Müsstest du mal nachgucken, aber ich glaube, das war so.
2019, glaube ich, war es Vettel, oder? Der auf 3.
Stimmt, du hast recht, das war Vettel. Ich gucke gleich nochmal, wann es genau war. Aber Fakt ist jedenfalls, dass es für Red Bull mit Sicherheit auch eine Strecke ist, die ihnen liegt und wo sie vorne sein werden. Aber ich bin auch gespannt, was mit Ferrari los ist. Ne? Also das könnte auch eine gute Ferrari-Strecke sein mit dem Layout. Sie ist eh abwechslungsreich. Peter, du wirst es ja sehen. Vielleicht hast du ja die Gelegenheit, halt dann auch mal um die Strecke rumzulaufen oder vielleicht sogar auch rumzufahren. Wer weiß, was sich da noch für Möglichkeiten für dich eröffnen. 2017 war es, 3. Platz, Verstappen übrigens so Wahnsinn. Ganz nebenbei. Also wer weiß, was sich da noch ergibt. Es ist eine Strecke, die abwechslungsreich ist. Wir haben gleich zu Beginn so eine Schneckenkurve, ja, die geht also in sich hinein und dann wieder raus, also so in sich reingewunden. Wir haben schon auch relativ viel Belastung auf den Autos. Im mittleren Sektor hast du 2 schnelle Kurven, so einmal links rum, einmal rechts rum mit hoher Geschwindigkeit und dann eine super lange Gerade. Bis zu dem großen Preis der USA in Austin war das die längste Gerade im Kalender. Das ist im letzten Streckenabschnitt. Also die ist echt super lang und da kannst du natürlich auch total gut überholen und dementsprechend bin ich da super interessiert, wie das dann da weitergeht und wie sich die Teams da präsentieren. Allen voran natürlich Mercedes, wenn wir da kurz drüber sprechen wollen. Schlechteste
Wollte
Saison.
Wollte ich gerade fragen, was macht unser Sorgenkind Mercedes?
Ja, schlechtester Saisonstart seit Bestehen des Teams, müsst ihr euch mal geben. Echt krass, schlechter als 2010.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Doch. Das ist besorgniserregend, also wirklich schlimm.
Ja, weit weg von der Musik. So ist es einfach, ne? Und am Ende die Antworten von Toto Wolff kannst du echt neben die aus der letztjährigen Saison legen. Das gleicht sich alles ratlos. Warum das Auto nur so einen schmalen Korridor hat, um wirklich gut unterwegs zu sein. Sie wissen es einfach nicht, sie verstehen es nicht. Und ich glaube, das wird auch, das habe ich ja auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das werden sie auch in dieser Saison nicht so abstellen können, dass sie nochmal den Sprung nach vorne machen. Also ganz vorne sind halt Red Bull und dahinter Ferrari und Mercedes, wenn es gut läuft, werden sie diesen 3. Platz sich sichern können oder da überhaupt drum fahren können. Ich weiß auch gar nicht, wo der Ansatz ist, dass man dann in Richtung des nächsten Jahres nochmal so einen Sprung machen kann, dass man dann an diese Top-Teams, Red Bull, Ferrari, wie gesagt, McLaren, Aston Martin, die ja zumindest auf kleinen Schritten auch vorankommen, wie man da aufschließen will. Oder ob man jetzt nicht schon sagt, okay, pass auf, Schadensbegrenzung betreiben und alles auf 26 mit dem neuen Motorenregelwerk. Also wirklich eine Situation, die wahrscheinlich die schwierigste Situation in der Karriere als Teamchef von Toto Wolff.
Und die vor allem für ihn natürlich auch finanzielle Folgen hat, ne? Ich meine, er hat ja 33% Anteil am Team. Also das heißt, dem rinnt die Kohle durch die Finger. Also ist natürlich jetzt sehr überspitzt gesagt, er hat genügend andere erfolgreiche Projekte. Aber da reden wir schon über ein paar Millionchen, ne? Die das Team an Wert verliert. Ja, je schlechter das Team performt, umso weniger wert ist es ja. Also das ist ja am Ende ist es ja ein Geschäftsmodell, auch für Toto Wolff.
Ja, vor allem, du musst ja irgendwo auch nochmal dran denken, dass Mercedes jetzt ja auch noch auf der Suche nach einem Fahrer ist. Und einem Fahrer musst du ja auch ein Konzept vorlegen können oder mal irgendwie was erzählen können, was da so die nächste Zeit geplant ist. Wenn du jetzt vor allem einen Hochkaräter verpflichten willst, dem wirst du ja auch nicht sagen können, also wir kommen im Moment da irgendwie nicht so ganz klar, wissen nicht so genau, woran es liegt und könnte bis 26 schwierig werden. Das geht ja auch schlecht.
Das ist halt das, was ich meine, ne? Ich glaube, das Einzige, was da dann zieht, ist der Blick auf 26, weil ja jeder Fahrer auch weiß, dass man diesen Rückstand, den man hat, auch Richtung nächstes Jahr, also realistisch, nicht einholen kann oder aufholen kann. Also deswegen ist die Ausrichtung, muss die ganz klar Richtung 26 gehen. Und wenn wir schon bei Fahrern, die möglicherweise kommen könnten, sind, dann ist das auch eine schwierige Situation für Toto Wolff, weil wenn der Fokus nach wie vor ausgerichtet ist auf Max Verstappen, könnten natürlich auch andere Optionen, die reizvoll sind, links und rechts an ihm vorbeigleiten und er am Ende mit leeren Händen dastehen. Also ich glaube, dass da die große Begierde ist, Max Verstappen. Aber was macht ein Carlos Sainz? Der wird, wie er ja selber sagt, mehrere Angebote auf dem Tisch haben, jetzt irgendwie auch ausloten, was man vorantreiben kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch mit Sicherheit ein kleiner Augenwink Richtung der vermeintlich großen Teams wie Red Bull und Mercedes ist, dass die Gas geben müssen, um ihn dann auch wirklich zu kriegen. Und ich glaube, wie gesagt, bei Mercedes wartet man vielleicht auf Godot mit Max Verstappen, also auf irgendwas, was nie eintreten wird. Das ist auch, also die Situation für Mercedes ist tatsächlich kreuzkompliziert, finde ich.
Jacques Godot, der neue Formel-1-Rennstar, wie auch immer. Vielleicht ist Mercedes dann so ein bisschen der HSV der Formel 1. So, großer ja. Name, keine Leistung, oder was? Also ja, das ist ja das Problem. Also na tatsächlich, es ist wirklich das Problem. Also du musst, wie ihr schon sagt, du musst natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen was hinlegen, um zu sagen, da ist unsere Hoffnung, da wollen wir hin. Und da überlegt sich natürlich dann auch ein Carlos Sainz, wo geht er hin? Aber nachdem jetzt Aston Martin ja belegt ist, also mit einem großen Spanier und großen Namen mit Fernando Alonso, ja, der ja, richtig, auch das ist natürlich ein Thema, Peter. Alonso, der jetzt verlängert hat, wie man hört, so 2 Jahre, heißt es natürlich auch, dass da ein Top-Cockpit, das auch gewisserweise attraktiv ist für die Zukunft, das ist besetzt. Was bleibt ihm noch? Okay, du hast Mercedes genannt, du hast Audi, aber Audi ist ja auch eine komplett Unbekannte. Du weißt ja nicht, was da passiert. Das ist ja beides. Ja, schlimm, dass es 2 deutsche Namen sind oder deutsche Firmen sind, aber es ist wirklich schwierig. Du weißt ja nicht, ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Ist es vielleicht Red Bull an der Seite von Max Verstappen für Carlos Sainz? Weiß ich jetzt nicht so ganz. Klar, die zwei haben schon mal gegeneinander gefahren beim gleichen Team bei Toro Rosso damals. Da hat übrigens Carlos Sainz den Verstappen auch ein paar Mal geschlagen. Aber das ist schon Jahre her.
Also aus Red Bull-Sicht würde dafür sprechen, dass man dann wirklich mal jemanden an der Seite von Max Verstappen hätte, der das Team dann zumindest mal ein Stück weit absichern würde, falls Max Verstappen gehen sollte. Ne, der sagt ja immer, er will da fahren, wo das beste Auto ist. Das ist im Moment bei Red Bull. Das wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch bei Red Bull sein. 26 werden die Karten neu gemischt, aufgrund des neuen Motorenreglements. Aber zumindest wären sie da dann auch mal ein Stück abgesichert. Weil sie natürlich mit Sainz jemanden hätten, würde ich jetzt mal einfach sagen, der besser ist als Perez, auch wenn Perez gut ist. Und Perez, muss man ja auch sagen, hat große Leistungen hingelegt bei Red Bull, hat Max Verstappen geholfen, Weltmeister zu werden. Damit ist die Geschichte schon durch und hat Red Bull da dazu verholfen, wo sie jetzt auch gerade stehen. Aber um vielleicht nochmal den Schritt zu machen, den nächsten Schritt, sich auch auf ein mögliches Szenario ohne Max Verstappen hin auszurichten, wäre Carlos Sainz eine super Alternative. Vielleicht sogar die beste, die derzeit auf dem Markt ist.
Ja, definitiv. Und dann könnte er sich vielleicht dann auch mit seinem Teamkollegen in der Landessprache unterhalten, weil dann bleibt wahrscheinlich auch Sergio Perez. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube nicht, dass, wenn Max Verstappen geht, sie den Perez auch gehen lassen und du beide Cockpits freilässt und neu besetzt. Das könnte auch die Chance sein für Perez. Ich meine, Red Bull hat an sich keine Eile. Die müssen gucken, bleibt Max oder bleibt er nicht? Er hat bestehenden Vertrag und was Perez anbelangt, ja auch das Gleiche, weil das Cockpit bei Red Bull kriegst du besetzt. Das ist jetzt nicht, glaube ich, das ganz große Thema.
Ich glaube, dass sich da im Moment jeder Fahrer, der auf dem Markt ist, und momentan sind ja für dieses oder für nächstes Jahr viele Fahrer auf dem Markt, als erstes hier schreien, wenn ein Red Bull-Cockpit in irgendeiner Art und Weise frei wird.
Das weiß ich gar nicht genau. Ist natürlich auch eine Gefahr, wenn du gegen Max Verstappen fährst und der dich total versenkt, dann ist es natürlich auch schnell durch, ne? Und dann auch Richtung 26. Ich meine, da hört man auch einiges, ne? Auf der Elektroseite, dass der Red Bull vielleicht noch nicht so weit ist, wie man eigentlich gerne wäre. Vielleicht bist du doch besser unterwegs, wenn du in Richtung Mercedes gehst, weil du mit Russell vielleicht keinen übermächtigen Gegner hast und Richtung 26 alles daran gelegt wird, wieder da zu sein, wo man sich als Marke Mercedes dann auch sieht. Also höchst interessant. Und ich glaube, dass halt dann doch auch Druck auf dem Kessel ist. Denk dran, was Helmut Marko auch gesagt hat, dass dieses Jahr alles ein bisschen versetzt ist zeitlich, weil einfach echt ein Rush ist auf dem Markt. Und wenn du selber die Karten in der Hand behalten willst und vielleicht wirklich Sainz als besten Mann siehst, der das Red Bull Cockpit bereichern könnte, dann muss er halt Gas geben, weil der natürlich auch andere Angebote auf dem Tisch hat, ob es nun Mercedes ist oder ob er vielleicht mit so viel Geld gelockt wird, auch bei Audi. Und da die klare Vision hat, die Nummer eins zu sein, möglicherweise, wer weiß. Ne? Also es bleibt viel spekulativ. Ich bin gespannt, welcher Stein dann wirklich der nächste ist, der das Spiel ins Rollen bringt. Aber um nochmal zurückzugehen auf die Situation von Toto Wolff und Mercedes, zu warten auf Max Verstappen kann natürlich auch große Risiken mit sich bringen. Und dann ist da noch meiner Meinung nach auch immer noch der Name Sebastian Vettel eine absolute Möglichkeit. Ne?
Ja, durchaus. Und der Name Vettel würde natürlich auch passen, wenn man den Plan weiter verfolgt, Kimi Antonelli dann in ein, zwei Jahren ins Auto zu setzen, weil dann könntest du, ich meine, wir hatten auch da schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch über die Idee mit Alonso als Platzhalter. Das hat sich ja jetzt erledigt, dadurch, dass er bei Aston Martin verlängert hat. Aber warum nicht Sebastian Vettel als Platzhalter für Kimi Antonelli, bis der so weit ist? Das kann ja auch sein. Und den könntest du übrigens dann auch sehr gut vielleicht bei Williams parken, weiß ich nicht. Aber auch da, Logan Sargeant ist ja jetzt auch nicht so wirklich super fix im Cockpit, ne?
Und das einmal, ne, so, das ist natürlich jetzt alles hätte wenn und aber, ne? Aber für den Fall, dass Sainz wirklich bei Red Bull anheuert, ja, Verstappen auch bei Red Bull bleibt, dann aus der Sicht von Toto Wolff und Mercedes, dann hast du vielleicht jemanden mit Sebastian Vettel, der keine Eile hat, zu entscheiden, was er ab dem nächsten Jahr macht. Und dann kannst du dann nochmal auf ihn zurückgreifen. Nochmal, aus Marketing-Sicht, meiner Meinung nach, ein Top-Griff. Fahrerisch traue ich Sebastian auch noch zu. Jetzt vielleicht auch mit der Pause, wo er sieht, was er doch auch vermisst an der Formel 1. Vielleicht nochmal einen Tacken motivierter, nochmal zwei Jahre oder drei Jahre da zu wirbeln, in Anführungsstrichen. Also ist auf jeden Fall nach wie vor, weil das auch oft hinterfragt wird, aus meiner Sicht nach wie vor ein realistisches Szenario, was bleibt. Weil so viele Top-Leute, die dann auch wirklich alles mitbringen, was du als Mercedes-Fahrer haben solltest, gibt's dann jetzt nicht mehr. Einer weniger mit Alonso.
Aber eine etwas ketzerische Frage, ist er denn überhaupt noch ein Top-Mann, ne? Ist er das überhaupt noch? Also wenn du jetzt siehst, was Alonso mit hier dem Kollegen Stroll macht, und zwar wöchentlich, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob er da wirklich noch der Top-Mann ist, den du da reinsetzt und der das so abliefert, wie du es brauchst. Außer du sagst, okay, er ist meine Nummer 2 und Russell ist hier die klare Nummer 1. Wenn das dann okay ist und er sich dann da einfügt und mal guckt, was geht, dann vielleicht.
Das könnte so eine Parallele zu Michael Schumacher damals auch sein, ne? Wie der aus seinem Comeback zu oder vom Comeback im Comeback zu Mercedes gekommen ist, so rum heißt es, der ja auch, da brauchtest du halt auch irgendwie den Namen, der zieht, du brauchtest das Zugpferd, der das Team wieder vernünftig aufstellen kann. Das könnte auch eine Parallele irgendwie sein mit Sebastian bei Mercedes zu Michael bei Mercedes.
Ja, das würde ich dem Sebastian aber nicht wünschen, weil wenn wir die 3 Jahre von Michael Schumacher bei Mercedes jetzt mal ganz nüchtern betrachten, dann war die nicht so ganz erfolgreich, die Zeit, ne? Das ist.
Ja, aber da wurde schon auch ein guter Grundstein gelegt für relativ sehr, sehr erfolgreiche Jahre danach.
Das ist tatsächlich richtig, aber für ihn ganz persönlich, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so mega happy dann war, diese 3 Jahre. Also glaube ich, will jetzt nicht sagen, dass er das, was er vorher sich aufgebaut hat, dadurch ein bisschen zerstört hat. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ein matten Schein hat es dann schon hinterlassen. Also für mich jetzt ganz persönlich.
Also was man gerade im Moment so hört, ist es ja, dass Toto Wolff wohl auch seine Zweifel hat, ne, was Sebastian Vettel angeht, also das jetzt nicht als Option Nummer 1 ansieht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da noch die Geschichte nicht erzählt ist. Ich glaube, dass da noch viel Möglichkeiten sind, auch für Sebastian. Und nochmal, wie viele gute Namen oder passende Namen hast du da jetzt gerade im Moment noch, die dann wirklich passen würde? Sainz wäre mit Sicherheit einer. Klar, Nico Hülkenberg, das, was er leistungsmäßig bringt, irgendwie auch. Aber auch Vettel bleibt ein Name. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken, wie sich die ganze Thematik jetzt noch entwickeln wird.
Habt ihr das gesehen? Das kochte jetzt so die letzte Woche in Italien wieder hoch. Aber kochte auf jeden Fall ziemlich hoch, dass Mercedes sich ja im Prinzip schon einig sein soll mit Carlos Sainz, auch als so Überbrückungsjahr. Also dass Carlos Sainz im Prinzip auf seinem Weg hin zu Audi ein Überbrückungsjahr bei Mercedes macht und dann auch für Mercedes die Überbrückungsmöglichkeit bis Antonelli ist.
Wo kommt's her, Sander?
Italien.
Ja. Okay. Genau, also da kocht eher das Nudelwasser als das, würde ich sagen. Also das ist ja, weiß ich jetzt nicht so ganz. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Carlos sich da als, wie soll ich sagen, als Teilzeitfreundin dann da hergibt. Also das glaube ich nicht.
Wie heißt es immer beim Transfer-Update? Wahrscheinlichkeitsgehalt, würde ich jetzt mal sagen, im einstelligen Promille-Bereich, wenn nicht sogar bei null.
Ja, das war aber auch, ich fand es interessant zu lesen, weil da sind natürlich auch relativ viele andere Medien sofort mit drauf aufgesprungen und das ging dann sogar schon bis hin zu, alles, ne, glaube ich jetzt noch nicht dran, ging hin bis zu, ja, Vertrag ist schon unterschrieben, wird vor dem China Grand Prix bekannt gegeben und so.
Das verselbstständigt sich ja dann auch immer so. Alle haben Interesse dran, ne, weil es natürlich auch ein super spannendes Thema ist, also fix ist mal noch nichts bei all diesen Namen, ne, bei Sainz oder bei Nico. Aber wie gesagt, die heiße Phase, die wird dieses Jahr relativ früh beginnen. Das hat Dr. Marco ja, wie gesagt, auch bei uns geschildert. Und deswegen kann da jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal ordentlich Fahrt reinkommen.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht langweilig in der Formel 1. Ich hoffe, dass es auch nicht langweilig wird am Wochenende. Nochmal, ne, auch nicht so einfach. Wir hatten noch gar nicht über das Sprintformat gesprochen, denn das sorgt natürlich auch dafür, dass es da für Hektik sorgt. Jetzt ist es nicht nur diese Strecke, die seit 4 Jahren nicht mehr befahren wurde von der Formel 1, sondern es ist auch das neue Sprintformat. Wir haben nur einmal Training, 60 Minuten lang, und dann geht's schon ab am Freitag in die Sprintqualifikation. Samstag, auch das nochmal für den Hinterkopf, gibt's dann den Sprint und dann die Qualifikation danach. Das ist dann alles am Samstag, und am Sonntag haben wir dann das Rennen. Und wir haben zweimal Parc Fermé. Auch das ist ganz wichtig. Das ist auch eine Änderung. Nämlich, man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Man kann also, wenn man nach dieser 1 Stunde Training auf dem falschen Fuß irgendwie ist, nach dem Sprint nochmal das Auto verändern und dementsprechend auch korrigieren, was vielleicht vorher schiefgelaufen ist. Also 2 Parc Fermés gibt's, einmal nach dem Sprint-Qualifying und einmal nach dem Qualifying fürs Rennen. Reifensätze, 12 Stück an der Zahl, also einer weniger als normal. 2 harte, 4 Mediums und 6 weiche. So, alles werden wir noch erklären in den nächsten Tagen logischerweise. Wenn es dann losgeht mit dem großen Preis von China aus Shanghai, Sandra, gleich am Donnerstag mit Warm-up wieder. Da können wir uns auch auf einiges freuen, ne? Da gucken wir nochmal genau drauf. Wer war da überhaupt schon mal auf dieser Strecke oder beziehungsweise für wen ist es neu? 4 Stück sind es, ne? 4 Fahrer.
Mhm. Ja.
Werden wir alles genau thematisieren. Und dann freuen wir uns auf die Berichte von Peter. Ich bin besonders gespannt, wenn du mir sagst, in welchem Zustand die Strecke ist. Ich erwarte Informationen, lieber Peter.
Kriegst du. Die Frage ist, über welches Mittel, gab es auch Gerüchte, dass WhatsApp nicht funktioniert. Mussten wir uns dann nochmal irgendwie Software runterladen, dann irgendwie auch, die das sichert. Aber ja, hab gehört, dass das wohl doch ganz gut funktionieren soll.
Also es wird alles gut werden.
Wir freuen uns drauf. Also, nächste Ausgabe Backstage Boxengasse dann nach dem 5. Rennen der Saison aus China. Immer wieder dienstags, so wie ihr es gewohnt seid. Ab 12 Uhr, dort, wo es Podcasts gibt. Peter, was warst du so schwungvoll gerade eben? Was
immer wieder los? Dienstags.
Ja, es gab mal einen Song, ja. Das war von Marianne und Michael, glaube ich. Immer wieder sonntags, oder? Nee, nicht Marianne und Michael. Es war nicht Marianne und Michael. Ich werde nochmal nachgucken. Wo ist denn der Udo Ludwig?
Immer wieder sonntags hieß es.
Nein, ja, wo ist denn unser
Udo?
Unser
Ludwig,
Udo,
wenn man ihn braucht.
Udo Ludwig, unser Chef, der gerade was sowas anbelangt, immer die Ahnung hat, wann irgendwas, genau, der weiß das. Also Wahnsinn, immer wieder sonntags.
Ich weiß es nicht.
Ah, ich guck gerade mal nach. Immer wieder sonntags. Ist eine Fernsehsendung? Wie heißt der Song?
Mit Stefan Ross.
Ja, genau, habe ich gerade. Das ist doch ein Lied gewesen, verdammt, oder? Bin ich jetzt doof?
Während ihr so oder ich,
doch, doch, warte mal, hier, ja. Cindy und Bert.
Cindy und Bert war's. So. Ja, Marianne und Michael, Gott, Sandra und Peter, völlig egal. Es ist immer wieder sonntags. Also, so in dem Fall immer wieder dienstags. Schöne Woche und mach's gut.
Aus. Mach's gut.
Bis dahin. Ciao,
ciao. Tschüss.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.